heute Abend aufschlagen das erste Kapitel vom Hebräerbrief. Hebräer 1. Hebräer 1. Und zwar als Weiterführung der Zusammenhänge oder eine Zusammenfassung der Zusammenhänge, die wir unter dem Thema die Engel und das Gesetz oder die Gesetzgebung durch Anordnung von Engeln. Das erste Kapitel und das zweite des Hebräerbriefes gehen ganz grundlegend auf diese Zusammenhänge ein. Wir lesen. Kapitel 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten, das heißt die Äonen, gemacht hat. Christus wird im Alten Testament ja genannt Vater der Ewigkeiten, der Äonen. Und hier wird bestätigt, durch den er, Gott, der Vater, auch die Äonen gemacht hat. Christus, Gott hat nicht nur durch den Sohn alles geschaffen, sondern, also was an den Werken seiner Hände vor uns liegt, in allen, sondern auch die Zeitläufe, die Äonen, alles geordnet, bis ins Kleinste, auf der Zeit nach. Also, daraus ergibt sich für uns, wie mir scheint, ganz einfach und klar die Tatsache oder die Antwort auf die Frage, wenn Jesus, als er in Menschengestalt auf der Erde weilte, in Bezug auf Zeiten und Zeitpunkte, bekennen musste, nicht einmal der Sohn weiß darum und auch nicht die Engel im Himmel, sondern allein der Vater. Ist die Frage beantwortet? Ja, hat der Sohn bis zu diesem Zeitpunkt auf Erden oder zu dieser Zeitfrist auf Erden nie etwas gewusst über Zeitordnung Gottes? Antwort: Der Vater hat ja durch ihn die Zeiten ordnen lassen. Dann ist ebenso klar, dass von dem Augenblick an, als der Vater ihn noch mehr erhöhte, als er vorher war, über alles und alles ihm zu Füßen gelegt hat, ihm natürlich auch Zeiten und Zeitpunkte nicht nur wieder einigermaßen klar waren, sondern noch verklärter klar waren, wenn man so sagen darf. Nachdem er die Äonen gemacht hat, und wenn wir an das Wort denken, meine Zeit, meine Zeiten liegen in deiner Hand. Meine Zeit steht in deiner Hand. Dann dürfen wir wissen, da ist der Vater und der Sohn in Bezug auf jedes einzelne Geschöpf in völliger Übereinstimmung der Liebe und der Weisheit in Bezug auf jeden Einzelnen, jedes einzelne Geschöpf. Anfang und Ende der Zeiten, der Stunden, jedes Wurmes und jeden Geschöpfes. Sie haben darüber verfügt, nicht nur die Zeiten, sondern wie wir in Hiob 29 so ergreifend lesen können, im Blick auf Christus: Ich wählte für sie den Weg Papst. Und da dürfen wir getrost sein, auch wenn uns menschlicherseits die Wege Gottes manchmal sehr schmerzlich und unerklärlich erscheinen. Durch den er auch die Äonen gemacht hat. Also, wir dürfen sagen, die Schöpfung, die die Schrift den Kosmos oder das All nennt, sichtbar zum Teil und zum Teil unsichtbar, der Kosmos, das Werk seiner Hände, die Äonen, das Werk, wenn man so sagen darf, seiner Weisheit, das ist dann mehr programmatisch festgelegt worden, nicht in Formen und Gestalten, sondern eben in den Zeitordnungen. Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend, der Seiende, und das All durch das Wort seiner Macht tragend. Es handelt sich hier um den Sohn. Und zu uns am Ende dieser Tage geredet hat, im Sohne. Und der wird es ja ins Auge gefasst und verherrlicht. Und das All durch das Wort seiner Macht tragend, indem er die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Wir beachten, in der Höhe ist hier höher als alle Himmel. Er hat sich zur Rechten der Macht gesetzt in der Höhe, der Majestät in der Höhe. Oder wie Paulus dann für uns schreibt im Kolosserbrief, suchet nicht, was in den Himmel ist, ich darf so sagen, die Himmel sind nur unser zeitweiliges Heimatland. Unser Bürgertum ist in den Himmel, solange wir sie noch bestehen. So wie Gott für Israel vorerst das irdische Land Kanaan vorgesehen hat und es ihm als Erbteil zugeteilt hat, wohl wissend, dass das für nur so lange ist, als diese Erde besteht. Warum? Weil geschrieben steht, es ist noch eine, in Klammern, bessere Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das Wort gilt immer wieder, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volk Gottes. So ist auch für uns noch eine Ruhe, noch eine viel bessere vorhanden als nur in den Himmel, die gereinigt werden müssen von aller Unreinigkeit der darin Wohnenden, wie damals Kanaan gereinigt werden musste. Und deshalb sind die, die in den Himmel und sogar in den Überhimmeln wohnenden oder zeltenden Geister und Engel, unsere Erzfeinde, weil sie wissen, Gott hat uns ihren vorläufigen Wohnsitz als Erbe zugelost. Und das bitter. Wir sind Würmer für sie, oder die Heuschrecken, hieß es dort, zwischen den Kundschaftern, den Zwölfen und den Bewohnern von Kanaan. In ihren Augen waren wir die Heuschrecken, und auch wir waren die Heuschrecken gegenüber ihnen, in unseren Augen. Und so sind wir die Heuschrecken gegenüber denen, und Gott hat uns nun ihren Wohnsitz übergeben. Das ist gewaltig. Und jetzt werden wir sehen, wie hier der Sohn verherrlicht wird. Wir denken, diese beiden ersten Kapitel oder der ganze Hebräerbrief ist nun die Antwort oder die Erfüllung einer Bitte des Sohnes, damals in Niedrigkeit, auf dem Weg nach Golgatha: Vater, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Nun verherrliche auch deinen Sohn. Und hier wird er nun gegenüber den Hebräern in einer Weise, die ihnen verständlich ist und angepasst ist, redet er zu den Hebräern, den Sohn verherrlichend, unüberbietbar an die Hebräer. Indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, und ich finde, das sonst geltende Wort gilt hier im Vollmaß, das Bessere ist der Feind des Guten. Indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Einen Namen, der über alle Namen ist. Jesus Christus. Der Gesalbte, von Gott gesalbte Retter des Alls. Als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Im Psalm 82 hat er zu den Engeln gesagt, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Nachdem er eine ganze Liste von Anklagen ihnen gegenüber ausgesprochen hat. Ich habe allerdings gesagt, und das ist der Sinn, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber sie sind, keiner von ihnen war ein gezeugter Sohn. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir erinnern uns an das Bild eines Bildhauers, der hat einen leiblichen Sohn, das ist sein Sohn, und von diesem Sohn hat er eine Statue gemacht, aus Marmor oder irgend Erz oder sonst etwas. Er kann auch von der Statue sagen, seht, das ist mein Sohn. Oder, das ist sein Sohn. Aber das ist nicht sein gezeugter Sohn, sondern das ist ein Werk seiner Hände. Und der Lebendige ist Sohn ist der, der sein Leben des Vaters darstellt, in lebendiger Weise. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du, betont, du bist mein Sohn, also nur einer, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieses heute in dem Zusammenhang gilt natürlich nicht im Blick auf etwa 24 Stunden heute, sondern über ein heute Gottes ohne Anfang und ohne Ende, das wissen wir und lesen wir. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Das war vorerst einfach im Zusammenhang auf David ausgesprochen von Gott auf David. Nun heißt aber David nun einmal erstens der Geliebte und war der Mann nach dem Herzen Gottes. David, wir erinnern uns, dass ja alle diese Dinge nur ein Schatten sind der wesenhaften Dinge oder Personen. Bei David und jeder Schatten ist ja nur eine dunkle Angelegenheit. So können wir mit der Gestalt des David ja versöhnt sein, wenn auch er nach dem Zeugnis der Schrift nur so eine dunkle Angelegenheit ist, von der dem Körper, der den Schatten wirft, und der Körper ist, der, ist Christus, oder der Christus. Und er soll mir zum Sohne sein. Wir sehen also an Bibelstellen, die wir beim Lesen vorerst gar nicht auf den Sohn lesen, auf Christus, dürfen wir da langsam umschalten lernen. Richtig, die den Scheinwerfer einstellen auf ihn, für den ja die Schrift bezeugt. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in die Oikumene einführt, spricht er: Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wenn er aber den Erstgeborenen, von wem ist unser Herr der Erstgeborene? Den Erstgeborenen muss man sein von zuerst, ganz einfach, von
Nachgeborenen.
Ja, von Nachgeborenen, oder gerade mit dem biblischen Wort, von vielen Brüdern. Von vielen Brüdern ist er der Erstgeborene. Nun denken wir bei allem, was wir hier lesen dürfen, dass wir die Brüder von dem sind, der hier beschrieben wird. Nur mit dem Unterschied, wie er es geordnet hat, dass er der Erstgeborene ist. Das heißt, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe, das steht ihm zu. Sonst sind wir durch die Gnade Gottes ihm gleich gemacht und durch das Gezeugtwerden im Heiligen Geiste. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in die Oikumene einführt, da dürfen wir wieder dran denken. Kosmos schließt in sich ein die ganze Schöpfung, und zwar unter Kosmos ist zu verstehen die Ausschmückung der Schöpfung und die Bewohner der Schöpfung. Zum Kosmos gehören die Engel mit ihrer Herrlichkeit und die Menschen mit ihrer Herrlichkeit und alle Geschöpfe, die zum Wohnen geschaffenen Räume nun benutzen dürfen. Während dem Oikumene bedeuten sämtliche von Gott geschaffenen Wohnräume, oder primitiver gesagt, einfache Häuser. Wir sahen ja im Schöpfungsbericht, oder war das anderswo, die ersten drei Tage schuf Gott die Wohnräume. Zuerst Wasser und die Feste inmitten der Wasser. Und am dem ersten Tag entspricht der vierte Tag. Da schuf Gott die Sterne als Schmuck der Feste. Gott setzte die Sterne in die Feste, die er zuerst das Licht, so. Zuerst das Licht, das allgemeine Licht, nicht die Sonne, die kommt erst am vierten Tag. Das Licht, Gott wohnt ja im Licht. Für Gott ist Licht die Wohnung. Und so wäre es ja gedacht für die Menschheit und für alle Geschöpfe, dass Licht unsere Wohnung wäre. Und nun schuf Gott, also am ersten Tag, rief er das Licht hervor. Das Licht, allgemein Licht. Und am vierten Tag, das entspricht, nicht wahr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist der Dreierrhythmus. Am vierten Tag schuf Gott die Lichter. Die Lichter. Und am zweiten Tag die Feste und die Wasser. So. Und am fünften Tag schuf er, angesichts der Feste sollen die Vögel fliegen. Die Vögel angesichts der Feste und in den Wassern die Fische. Vögel und Fische. Und am dritten Tag schuf Gott die Erde und die Bäume, entspricht dem sechsten Tag. Die Erde bringe hervor Tiere nach ihrer Art. Wenn wir die Erde als Wohnstatt für Tiere und Bäume, Erde und Bäume, Erdtiere und dann der Mensch, ich sehe Menschen als wären es Bäume. So haben wir zuerst in den ersten drei Schöpfungsgruppen, Tagen, die Wohnräume und in den zweiten die Bewohner. Oder Oikumene und Kosmos. Das dürfen wir so sehen. Und wenn er ihn wiederum in die Oikumene einführt, das heißt in die Himmel und in die Erde oder in den Kosmos dann, was die Bewohner und den Schmuck der Wohnräume betrifft, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Vorerst im engeren Sinne dürften nur die Engel Gottes genannt werden, die auf der Seite Gottes stehen. So. Michael kämpfte um seine Engel und der Satan kämpfte um seine Engel. Die Engel Gottes, die auf seiner Seite stehen, die können ihn dann mal beginnen anzubeten, ob dem, was sie sehen, an der Gemeinde, an Israel und den Nationen. Engel müssen sehen. Die sagen nach dem Gesetz, nach ihrem Gesetz, zeige mir etwas von deinen Werken. Denn warum? Damit geben sie gleichzeitig zu, dass sie unfähig sind, Gottes Leben, das in einen Menschen hinein oder in ein Geschöpf hineingelegt ist, feststellen zu können, ohne eine Auswirkung, ohne ein Werk, oder besser gesagt, vor Gott dann eine Frucht des neuen Lebens. Alle Engel Gottes, aber schöpfungsmäßig sind ja alle Engel durch die Hand des Sohnes geschaffen. Letzten Endes wird es so sein, auch nach diesem. Erst dann ist auch ein solches Wort erfüllt. Alle Engel Gottes sollen werden ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel, zwar spricht er, der seine Engel zu Winden, zu Geistern macht, und seine Diener zu einer Feuerflamme. Geister, Feuerflamme, gewaltige Dinge. Wohl, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Äon zu oder von, oder, ist beide Mal nur Einzahl. Von Äon oder vom Äon zum Äon des Äon, müssen wir vielleicht sagen, so steht es hier. Da gibt es einen Äon, der an Schönheit und Herrlichkeit den Vorangehenden übertrifft. Das ist der Äon des Äons, scheinen die beiden letzten zu sein. In Bezug auf die Engel, der seine Engel zu Geistern macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, in Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wiederum Einzahl. Gibt es im Himmel nur einen Thron? Überhaupt? Viele Throne und Gewalten und Herrschaften und Mächte gibt es in den Himmel. In Bezug auf den Sohn, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird in Hebräer 1 der Sohn Gottes als was bezeichnet? Gott. Ich denke, fällt uns gar nicht schwer, wenn der Vater und der Sohn sogar ihren Erzfeind wie nennen, der Gott und Fürst dieses Zeitlaufs, dann dürfte es keine besondere Sache sein, wenn der wirkliche Sohn Gottes als Gott hier bestätigt wird. Und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Aufrichtigkeit ist etwas ganz Wunderbares. Warum? Gott weiß, was wir sind, was für ein Gemächte wir sind und wie wir dastehen. Aber eine Möglichkeit hat er uns gegeben, aufrichtig zuzugeben, so und so sind wir. So wie Gott uns sieht und es bezeugt, sagen wir ja und was uns bewusst wird, geben wir zu, was viel zu wenig gesagt, da treten wir ins Licht und wir sind durchsichtig vor ihm, durch das Blut des Christus völlig rein und durch den Geist völlig geheiligt, dass wir uns auch freuen, weil wir uns ja wieder an den Tisch des Herrn setzen dürfen, heute Abend das wissen zu dürfen. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Das sagt uns, er, dem kein Ding unmöglich ist, der auch mit uns machen könnte, was er wollte, verfahren könnte und niemand könnte sagen, was tust du? In seinen Augen, für sich selber, ist die Aufrichtigkeit die Macht, der Stab, das Zepter. Denn mit dem Zepter, das ist das Zeichen der Herrschaft. In diesem Sinne handhabe ich meine Gewalt. Aufrichtigkeit. Ganz wunderbar. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Seine Genossen sind die hochstehenden Engel. Sie sind ja Söhne Gottes, als Werk der Hände Gottes. Ja, durch ihn, durch den Sohn geschaffen. Geschaffen. Und Gott erhebt sie dem Namen nach und damit auch mit Vollmachten versehen in die Stellung von Söhnen des Höchsten. Das hat Gott ihnen zugesagt zum Voraus, weil er im Sinne hatte, auch sie wirklich dorthin zu bringen letzten Endes, dass sie wirklich als Söhne Gottes, Söhne des Höchsten einmal dastehen werden, wird Gott auch mit ihnen trotz allem fertig bringen. Und zwar, dein Gott, das ist der Vater, hat dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Es kann Freude im Himmel sein bei den Engeln Gottes. Gewaltig über einen Sünder, der Buße tut. Aber der eine ist noch mit einem Freudenöl gesalbt, das geht über das Maximum aller Freuden der Geschöpfe. Er ist gesalbt mit Freudenöl über seine Genossen. In dem Stück überragt auch er alle Engel weit. Deshalb meine Freude ist in euch, oder auf dass meine Freude völlig in euch sei. Da dürfen wir mit teilhaben. In Bezug auf den Leib Christi gilt dies Wort auch. Im Blick auf alle Heilskörperschaften, die Gott durch Jesum zu sich ruft, sind wir mit Freudenöl gesalbt gegenüber all unseren Genossen, die irgendwie an ihrem Platz von Gott hinein versetzt worden sind in die neue Schöpfung. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Werke Hände, sind Werke deiner Hände. Wer ist der Du? Du, Herr, das ist der Sohn im Auftrag des Vaters. Sie werden untergehen. Wer? Alles Werk der Hände des Sohnes, das wusste der Sohn, ist bestimmt unterzugehen. Oder ist der Vergänglichkeit unterworfen. Also ist doch klar, dass Gott uns letzten Endes nicht ein Erbe gegeben hat, das untergehen wird. Merken wir. So wenig wie das Land Kanaan. Nicht wahr? Wenn wir gewohnt sind zu sagen, er spricht die Sprache Kanaan, nicht? Dann meinen wir eine ganz fromme Sprache. Dabei war die Sprache Kanaan die Sprache Hams. Nicht? Verflucht sei Hampen. Das war die Sprache Kanaans. Und die Himmel die so himmlisch uns immer vorgegaukelt werden, muss man fast sagen. Die sind gar nicht rein in seinen Augen, wie wir meinen. Seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Auch die Dinge in den Himmel müssen durch das Blut des Christus gereinigt werden. Und wie wir meinen, seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Auch die Dinge in den Himmel müssen durch das Blut des Christus gereinigt werden. Und was in den Himmel ist, ist nur ein Modell, vergänglich, von dem, was in Gott ist. Und wir auf der Erde haben nur den Schatten vom Modell. Das ist die biblische
Darstellung.
Er schafft Frieden in seinen Willen. Da gibt es im Himmel auch einen Kampf. Und es entstand ein Kampf, ein Krieg im Himmel. Satan und seine Engel und Michael und seine Engel. Und dann Christus auf weißem Pferd, ein weißes Pferd, und der darauf sitzt. Sobald ein Pferd allein erscheint zuerst, bedeutet das immer Krieg. Es sei in den Himmel oder auf der Erde. Weiter. Ja, wir greifen jetzt nur noch die Stellen heraus, die typisch zwischen dem Sohn und den Engeln unterscheiden. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln. Und sie werden verwandelt werden. Wunderbar. Bei allem Verbrennen geschieht was? Hat Gott was im Sinn? Zu verwandeln. Aber Gott verwandelt dann so gründlich, dass der vorigen Schöpfung mit ihrem Elend und ihrer Unreinigkeit und ihren Kriegen auch keine Erinnerung mehr ist. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Liebe Geschwister, das sind Worte, die Unendlichkeit meinen in der Schrift, nicht das Wort ewig, Äon oder äonisch. Äon ist ein Zeitalter mit Anfang und Ende und Äonen, schon die Mehrzahl sagt das uns, sind verschiedene Zeitläufe mit je einem Anfang und Ende. Es gibt einen ersten Äon und es gibt einen letzten Äon. Es gibt einen Anfang der Äonen und ein Ende der Äonen. Und wenn wir von Gott lesen, dann ist er der äonische Gott, weil er die Äonen gemacht hat. Dann ist er der Gott, der seine Geschöpfe durch die Äonen hindurch zum Diener bringt. Nicht der unendliche Gott. Wir müssen gar keinen Kompromiss machen. Auch wenn das Wort ewig, Äon oder äonisch im Blick oder im Zusammenhang mit Gott steht, müssen wir jetzt nicht das eine Mal äonisch unendlich sein lassen und das andere Mal auf bestimmte Jahre oder Jahrhunderte oder Tausende abkürzen. Brauchen wir gar nicht. Wir dürfen wir ganz klar sein und ganz ruhig schlafen in der Hinsicht. Das heißt, in der Liebe Gottes geborgen sein. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Zu welchem der Engel hat er das gesagt? Kommt gar keiner in Frage. Sind sie nicht, im Gegenteil, ist gemeint, alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst und derer Willen, die die Rettung erwerben sollen. Das sind die Engel, nicht aber die Erzengel, nicht aber die Ältesten um den Thron, nicht aber die lebendigen Wesen. Die Engel, soweit sie diesen Namen zugeteilt bekommen haben, müssen sogar uns dienen, währenddem diese eben erwähnten Hoheiten dienen Gott, aber als Geschöpfe, nicht in Christo Jesu, wie wir, nicht Wesen haben. Und Vers 5, Kapitel 2, denn nicht den Engeln hat er unterworfen die zukünftige Ökumene, von welcher wir reden. Liebe Geschwister, das ist nicht etwa das tausendjährige Reich, sondern das ist noch sehr den Engeln unterstellt. Und gerade deshalb ist das tausendjährige Reich so kurzlebig und endet mit einem solchen sonst unverständlichen Bankrott. Gerade deshalb. Die Ökumene, von der Schreiber vom Hebräerbrief redet, von welcher er redet oder schreibt, das ist neue Himmel, neue Erde, und die sind nicht mehr den Engeln unterworfen, darf ich sagen, denn der alle Himmel, die dann vergangen sein werden, mit Herrlichkeit erfüllte, geruht in der neuen Schöpfung, wohnt seinen Thron aufzustellen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und im neuen Jerusalem ist ja kein Tempel mehr, oh Schreck für einen Architekten, jetzt ist mir schon zu bauen. So ging es mir beim Lesen, bekam ich einen Schreck, aber ich sage, da hätte ich jetzt am liebsten auch mit bauen wollen. Aber wunderbar, umso schöner, denn Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Das heißt, dann öffnet sich Gott seine Schöpfung völlig. Dann dürfen alle in ihn hinein treten, in heiligem Schmuck, wie ein hoher Priester, dort auch unter Lebensgefahr, in Beachtung aller Gesetze dort durch Engel gegeben, unter Todesstrafe. Hätte ein hoher Priester da, auch am Versöhnungstag, beim Hineintreten ins Allerheiligste nur eine Kleinigkeit versäumt zu beachten, er wäre augenblicklich tot umgefallen. Wir wissen ja, hat ja einer in guter Meinung nur die Bundeslade mal halten wollen, dass er mit ihr nichts passiert, augenblicklich fällt er tot um. Wir aber dürfen mit Zuversicht, mit Freimütigkeit hineintreten. Dann ist er unser Tempel. Da sind wir im Geiste jetzt schon zu Hause, nicht in den Himmeln. Und wenn, liebe Geschwister, achten wir darauf, sogar wenn etwas die Rede ist, wir sind versetzt in himmlische Örter, kommt kein Punkt, sondern heißt es in Christo Jesu. Denn was in den vergänglichen Himmeln dargestellt ist, ist unvergänglicherweise vorhanden in Christo Jesu. Und dort sind wir zu Hause. Wir dürfen hier abbrechen, wenn wir noch lesen, Vers 10. Denn es geziemte ihm, um des Willen das All. Ist verehrt. Also sehen wir hinein ins Vaterherz unseres Gottes, oder in das Herz unseres Vaters. Er gedachte dem Sohn eine Herrlichkeit zu übergeben. Aber nicht, ohne dass er dabei war. Und wenn schon diese Schöpfung zuerst den Leidens- und Todesweg gehen musste, hat er auch dem Sohne den gleichen Weg oder den Zentralweg nicht erspart. Denn es geziemte ihm, um des Willen das All ist. Und durch den das All ist, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Gewiss war der Herr Jesus schon vorher vollkommen. Das schließt aber in den göttlichen Unmöglichkeiten nicht aus, dass es noch eine weitere Stufe von göttlicher Vollkommenheit gibt. Können wir nicht von einem Neugeborenen und uns von der Hebamme oder vom Arzt sagen lassen, dass Menschlein ist vollkommen. Das heißt aber noch nicht, jetzt ist überhaupt nichts mehr zu machen mit ihm. Da fängt ja in gewissem Sinn erst an. Bitte schön, Jakob.
Und
ich glaube,
Mensch hat er
geliebt
und
hat er auch geworden. So, und das ist wir.